Ja, es ist schön, wieder bei euch zu sein, in eurer Gemeinde. Immer sehr herzlich wird man empfangen, man spürt eine sehr große Herzlichkeit und Freundlichkeit. Es ist echt schön, hier reinzukommen. Vielen Dank dafür. Und ich danke euch auch dafür, dass wir hier immer wieder auch vom Real Life ein bisschen weitergeben können, von der Arbeit im Jugendtreff am Bahnhof in Espelkamp, wo ich arbeite. Und vor allem auch, dass ihr dafür betet und dass ihr auch dafür sammelt. Und deshalb ist es auch gut, wenn ich so ein paar Takte immer dazu sage, was gerade so aktuell bei uns abläuft. Ich weiß nicht, ob ihr das hier in Preußisch-Ollendorf mitbekommen habt, aber der Bundespräsident war ja in Espelkamp. Ne? Das war schon echt ein interessantes Erlebnis. Und das Interessante war, dass er zu uns ins Real Life gekommen ist und mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen wollte über die Stadt. Und das hat er dann auch gemacht, ist mit ihnen dann in die Stadt spaziert, von unserem Jugendzentrum aus, mit gefühlt 1000 Kameraleuten und Fotos und alles Mögliche. Vom Balkon schreien die Menschen zu. Und wir konnten einfach neben ihm und seinen Bodyguards dann so lang spazieren. Und da hat er den Jugendlichen so die Fragen gestellt und sich angehört, wie sie so ihre Stadt finden. Und das war schon ein echt besonderes Erlebnis, muss ich sagen. Und wir haben uns auch nicht darum gerissen. Der Bürgermeister hat das so eingefädelt, dass er zu uns kommt. Und ja, das war so ganz cool. Was jetzt so ansteht, auch die Osterzeit. Wir wollen Karfreitag auch mit den Jugendlichen feiern. Wir haben das auch in unser Ferienspielheft reingemacht, wo das in allen Schulen auch ausgeteilt wird und hoffen, dass viele Teenager und Jugendliche an Karfreitag kommen. Es läuft ja sonst nichts an Karfreitag, ist ja alles zu, aber wir wollen da sein und wollen die Ostergeschichte weitergeben. Da könnt ihr ganz gezielt für beten. Und ich bin sehr, sehr dankbar für mein Mitarbeiterteam. Ich habe 13 Ehrenamtliche. Und das sind so motivierte Leute, also die haben so Lust. Manchmal haben die sehr, sehr viel Freude auch aneinander, das ist auch sehr cool. Aber die haben auch einen gewissen Blick für die Jugendlichen. Und 6 von ihnen machen gerade eine Schulung, Juleika-Schulung. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, eine Jugendleiter-Card. Werden gerade offiziell übers Wochenende geschult und machen damit, sind so dabei. Und das ist herausstechend für unser Jugendzentrum, was absolut nicht unser Verdienst ist, sondern ich bin ja auch im Gremium mit allen anderen Jugendzentren und alle klagen über fehlende Mitarbeiter und haben nicht die Ehrenamtlichen und wir haben 13 Leute und das ist einfach nur heftig. Also Gott sei Lob und Dank dafür und dadurch macht die Arbeit einfach nochmal mehr Spaß. Genau. Ja, so viel vielleicht zum Real Life. Ich denke, das reicht. Wenn ihr mehr wissen wollt, können wir uns auch noch ein bisschen unterhalten oder ihr schaut mal bei Instagram rein oder auf unserer Internetseite. Genau. Ja, ich spreche noch ein kurzes Gebet. Ihr könnt sitzen bleiben und dann gehen wir auf diesem Wege in die Predigt über. Großer Gott, wir wollen auf dein Wort hören. Wir sind überzeugt davon, dass du heute sprichst durch dein wunderbares, geniales Wort. Und es ist schön, es zu haben und es ist schön, sich treffen zu können und ganz frei darüber zu hören und sich auszutauschen. Und ich bete, dass dein Wort reichlich unter uns wohnt, auch nach dem Gottesdienst, auch in unseren Begegnungen, in der Freizeit und dass wir immer mehr dich kennenlernen und über dich staunen und uns auch bewusst wird, wie sehr du uns wirklich liebst und was du für uns getan hast und dass uns das motiviert, für dich zu leben. Amen. Ja, ich möchte einsteigen mit dieser Delikatesse. Ich denke mal, die meisten kennen das. Wer kennt diese Nudeln? Damit habe ich gerechnet, würde Arthur sagen. Oder wie hast du das? damit habe ich gerechnet. Genau, das sind die sogenannten Yum-Yum-Nudeln. Aber ihr dürft wissen, Yum-Yum ist nur die Marke. Ja, eigentlich nennt man sie Instant-Nudel, weil man sie halt in kürzester Zeit einfach aufkochen kann, durch kochendes Wasser reingießen und dann entsteht ein tolles Gericht. Und ich weiß auch, viele von euch, oder ich denke, viele von euch arbeiten auch mit einfach köstlich. Da ist ja auch dieser Yum-Yum-Salat drin. Ne? Ich hoffe, dass ihr jetzt auch nach dieser kurzen Vorstellung auch trotzdem weiter diesen Salat machen werdet. Aber ganz, ganz interessant einfach bei diesen Nudeln ist, wir verkaufen ja auch übrigens im Real Life, das ist so, was wir mit am meisten verkaufen. Und manche essen ja trocken oder in Suppenformat. Und das Interessante ist, dass ich hier euch einen ganz besonderen Geschmack auch mitgebracht habe. Ich denke, viele können Englisch. Was soll das für eine Geschmacksrichtung sein? Ente, ganz genau. Und ihr wisst ja, wir Deutschen, wir sind ja schon sehr immer darauf bedacht, dass unsere Produkte auch einen hohen Anteil an natürlichen Stoffen haben. Ja, also wenn wir zum Beispiel so einen Orangensaft kaufen, gucken wir, 100% Saft und so, ne? Oder keine Ahnung, so und so viel Prozent davon. Und interessant ist, wie viel Prozent Ente in dieser Packung steckt. Hey, krass, wieso wisst ihr das? Das ist ja jetzt ein bisschen... da sind tatsächlich 0% Ente drinne. Das Einzige, was an Ente erinnert, sind wirklich die Aromastoffe und selbst die sind künstlich hergestellt. Also ihr habt hier gar nichts von Ente drin, aber Ente steht halt drauf. Ja, das ist ganz wichtig, weil die Gemeinde, um die es sich jetzt heute auch drehen soll in der Bibel, die wir gleich lesen werden, da ist das nämlich ähnlich. Da ist etwas ganz anderes drinne, als da drauf steht. Und deswegen habe ich die Predigt so benannt, mehr Schein als Sein. Ihr habt das auch durch das wunderbare Beispiel von Arthur von der Geschichte auch mitbekommen. Ja, da ist es ganz genauso, der Psychologe oder Psychiater, wie er das geschafft hat. Echt krass. Genau, und das ist, worum es heute gehen soll. Es geht um den Brief von Jesus an die Gemeinde in Sardes. Ja, und die hier schon öfter mal eine Predigt von mir gehört haben, die können sich sicherlich daran erinnern, dass ich eine Predigtreihe über die Offenbarung mache, oder besser gesagt, nicht über die Offenbarung, das traue ich mir noch nicht zu, aber über die Sendschreiben, über die Briefe, die Jesus an diese Gemeinden in Kleinasien verschickt hat. Und es gibt insgesamt 7 Briefe und wir haben jetzt schon 4 behandelt. Ja, ich zeige euch das mal auf einer Karte, das ist diese Karte, die ich immer wieder mitbringe. Ja, von hier aus, da saß Johannes, einer der 12 Jünger von Jesus, er war schon ziemlich alt. Und von da aus hat er von Jesus eine besondere Offenbarung bekommen, die Offenbarung, um die Christen zu ermutigen. Und er schickt diesen Brief an die Menschen in diesen Gemeinden. Hier haben wir Ephesus, Smyrna, Pergamus und so weiter. Und der Brief macht so einen Rundlauf und wird in diesen Gemeinden gelesen. Also die ganze Offenbarung. Und es ist interessant, das ist sagen wir einfach eine interessante Information, die ich jetzt vor kurzem mitbekommen habe durch das GBT. Dieser Brief an die Offenbarung ist ja sehr verschlüsselt geschrieben. Und er ist so geschrieben, weil die Römer, wenn sie diesen Brief bekommen haben von einem Gefangenen, der auf Patmos sitzt, das nicht einfach entschlüsseln können und den Brief dann einstecken. Ja? Weil in dem Brief wird aufgefordert, sich nicht dem Kaiser zu unterwerfen. Ja, das macht Johannes ihnen deutlich, aber durch ganz viele Bilder. Und deswegen denkst du manchmal bei der Offenbarung, boah, ich verstehe das so schlecht, was sind das für komische Beispiele und Bilder, man versteht es so schlecht. Aber Johannes hat es extra so geschrieben, damit die Christen, die das Alte Testament kannten, das entschlüsseln können, weil damit entschlüsselt man das. Und damit die quasi diese Ermutigung mitbekommen, aber die Römer eben nicht. Also, wir waren schon bei Ephesus. Eine Gemeinde, die erste Liebe verlassen hat, aber sehr gut gegen ihr Lehrer vorgegangen ist. Wir waren auch in Smyrna. In Smyrna eine leidende Gemeinde, die gar keine Kritik von Jesus abbekommen hat, weil sie wirklich tadellos für Christus gelebt hat. Dann haben wir Pergamon. In Pergamon waren die Menschen Jesus treu, trotz heftiger Widrigkeiten, trotz Todesfälle aufgrund des Glaubens. Aber sie haben kleine Abstriche in der Irrlehre gemacht. Und dann hatten wir auch Thyatira, deren aktuellen Werke noch größer waren oder besser waren in Jesu Augen als die ersten. Aber auch sie haben Kompromisse gemacht mit einer gewissen Isabel und mit ihr Lehren. Genau. Und auffallend bei diesen Gemeinden ist, bei diesen Briefen, wenn du sie liest, sie beginnen immer gleich, sie haben die gleiche Struktur. Erstmal sagt Jesus etwas über sich, ja, er offenbart sich selber und danach geht er auf ihre Werke ein. Und er beurteilt ihre Taten oder Werke eben. Und achte mal gleich, wenn wir die Offenbarung 3, die Verse, genau, wir sind jetzt in Sardes, wenn wir die Verse 1 bis 6 jetzt zusammen lesen, wenn du eine Bibel hast, schlag am besten auf, ich habe den Text nicht hier. Achte darauf, wie Jesus über diese Gemeinde schreibt oder was er dieser Gemeinde mitteilen möchte. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe. Das sagt der, welcher die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es. Und tu Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast einige wenige Namen, auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich habe diesen Text wieder mal in drei Punkte eingeteilt, und mein erster Punkt ist der größte, der längste, und er bezieht sich auf die Verse 1 und 2. Jesus sagt der Gemeinde hier Folgendes: Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben, denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Das fällt wahrscheinlich nicht auf, wenn man das liest, aber wenn Jesus sagt, ich kenne deine Werke, und sagt, dass sie den Namen oder man kann auch sagen den Ruf haben, dass sie eine lebendige Gemeinde sind, dann muss man schon davon ausgehen, dass diese Gemeinde nicht einfach nur nichts tut. Also es ist keine Gemeinde, die einfach vor sich hergammelt und einfach nur, keine Ahnung was, Trübsal bläst, sondern es muss eine aktive Gemeinde sein. Es muss eine Gemeinde sein, die Dinge tut, die ihr den Ruf verleihen, dass sie lebendig ist. Vielleicht hat sie besondere Programme, die sie auffährt. Tolle Veranstaltungen oder ist besonders gesellschaftsrelevant, anerkannt in der Gesellschaft, eine wirklich aktive Gemeinde, denn wenn sie das alles nicht machen würde, würde sie auch nicht diesen Namen haben, dass sie lebt. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, dass man zwei Christen treffen sich im Heidepark auf irgendeinem Karussell, ja, und merken, ah, wir sind Christen und fragen sich, hey, wo kommst du her? Ja, ich komme aus Espekamp, bin da in der Neues Leben gemeint, ja, noch nie von gehört, Espekamp, kenne ich nicht. Und wo kommst du her? Ich komme aus Sardes. Also Sardes, wow, ja, da ist doch diese Gemeinde, diese lebendige Gemeinde. Ja, von der habe ich schon viel gehört. Erzähl mal. Ja, eine Gemeinde, die wirklich etwas zu bieten hatte, nach außen hin. Eine Gemeinde, die Eindruck geschindet hat. Ich habe schon viel Gutes von euch gehört, würde man vielleicht sagen. Aber seltsamerweise sagt Jesus, ihr seid aber gar nicht lebendig. Ihr habt nur den Namen, dass ihr lebt, aber in Wirklichkeit seid ihr tot. Und Jesus macht das anhand ihrer Werke fest. Er sagt, deine Werke sind nicht vollendet erfunden vor Gott. Woran denkst du, wenn du sowas hörst, dass es nicht vollendet? Ich stelle mir so ein Haus vor, das gebaut wurde. Die Mauern stehen, alles wurde gemacht, alles fertig, aber das Dach fehlt. Du kannst da drinnen nicht wohnen, es wird regnen, das Haus ist unbrauchbar, es ist nicht vollendet. Das stelle ich mir unter vollendet vor. Oder vielleicht ein tolles Auto, das gebaut wurde mit einer schicken Karosserie, mit tollen Reifen, mit allem drum und dran und von außen sieht es wirklich top aus, aber der Motor ist nicht drin, du kannst dieses Auto nicht fahren. Und so ähnlich ist es mit den Werken der Christen in Sardes. Sie sind nicht vollendet. Und vielleicht hast du dich am Anfang gefragt, ja, Jesus stellt sich ja vor als einer, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Das klingt so mysteriös. Und wenn du dich fragst, was das bedeutet, ich kann hier nur eine Erklärung versuchen, ich kann dir nicht sagen, das und das ist es, ne? Aber wir wissen aus der Bibel, dass die Zahl sieben immer wofür steht? Vollkommenheit, genau. Die sieben steht für Vollkommenheit. Er stellt sich besonders dieser Gemeinde vor als jemand, der vollkommen ist. Christus ist vollkommen und das, was er tut, ist vollkommen und vollendet. Aber hier ist eine Gemeinde, deren Werke eben nicht vollkommen sind. Sie sind nicht vollendet. Und da zeigt Jesus ihnen diesen Kontrast auf und macht ihnen deutlich, hier stimmt etwas nicht bei euch. Und diese Werke müssen vielleicht nicht zwingend schlecht sein. Aber sie sind nun mal ohne Jesus und deshalb nicht vollkommen. Und ich habe mich gefragt, was kann es praktisch gesehen, wie kann sowas aussehen? Was könnten das zum Beispiel für Werke sein? Und ich kann dir jetzt nur Beispiele liefern, aber ich kann mir vorstellen, da sind vielleicht Leute, die einen Teil der Gemeindeband ausmachen. Die haben eine tolle Band mit jemandem, der Schlagzeug spielt. Früher gab es kein Schlagzeug, ich weiß, aber ich versuche es jetzt auf unsere Zeit zu münzen. Ja, die Schlagzeug spielen und einer spielt Gitarre und diese Leute machen tolle Musik. Sie üben, sie treffen sich, sie legen sich richtig ins Zeug und machen eine super Performance. Aber ihnen fehlt die Beziehung zu Jesus Christus. Und da kann ihr Auftritt noch so gut sein, aber in den Augen von Jesus ist es wertlos und nicht vollendet, weil es ohne ihn geschieht. Versteht ihr? Also in diese Richtung stelle ich mir das so ein bisschen vor. Ja, das kann genauso auch auf andere Dinge bezogen werden. Ja, du feierst deinen Gottesdienst in der Gemeinde. Du bist voll dabei, du bist immer da. Du machst an allen Veranstaltungen, nimmst du teil. Du bist immer ein Teil der Gemeinde. Aber wenn dir die Beziehung zu Christus fehlt, dann sind diese Werke nicht vollendet und sie zählen vor Gott letztendlich nichts. Und das ist ein hartes Urteil, finde ich. Oder das ist eine harte Wahrheit, die Jesus dieser Gemeinde hier weitergibt. Und ihr sagt, hey ihr Lieben, es bringt nichts, dass bei euch Ente draufsteht, aber keine Ente drin ist. Das ist scheinheilig. Das ist mehr Schein als Sein. Und du bist von außen vielleicht top, aber innen, es ist ein Flop. Und jetzt drängt sich doch die Frage auf, ja, warum ist es so? Warum gibt Jesus ihnen so ein krasses Urteil? Und vielleicht, lass uns mal weiter fragen, ja, wann ist man denn eigentlich geistlich tot? Weil wenn man so im Gottesdienst sitzt und so eine Predigt hört, kommt bestimmt so der Gedanke, ja, aber was ist mit mir, was ist, wenn ich dazugehöre? Bin ich geistlich tot? Und woran mache ich das eigentlich fest? Zunächst einmal ist es vielleicht befremdend für unsere heutigen Ohren, sage ich mal, zu hören, dass Jesus den geistlichen Zustand der Menschen daran festmacht, was sie für Werke bringen. Also Jesus bewertet ihr geistliches Leben an ihren Werken. Vielleicht ist es auch nicht befremdend für dich, aber ich möchte dir trotzdem diese Beobachtung mal untermauern. In Matthäus 7, Vers 16, da sagt Jesus, einen Baum erkennt man an seinen Früchten. Das heißt, wenn ich irgendwo Weintrauben pflücke, dann weiß ich, ich pflücke sie gerade nicht von einem Dornbusch. Es sind eben Weintrauben. Ja? Und die Weintrauben sagen mir, was für ein Busch das ist, von dem ich das gerade pflücke. Und vielleicht denken wir mal an den Text zurück, der hier vorgelesen wurde, aus Jakobus. Ich bin mir sicher, dass Arthur schon mal über Jakobus hier gepredigt hat, nicht nur einmal. Und dass er auch über diesen Text hier gepredigt hat, der hier vorgelesen wurde. Und ich habe ihn ja absichtlich ausgewählt. Aber es ist interessant, dass nicht nur Jesus von diesem Bild mit den Weintrauben und den Dornen spricht, sondern dass wir in Jakobus auch wieder das aufgegriffen wird, also nicht mit den Weintrauben, aber es wird anders dargestellt. Ich wiederhole mal zwei Verse, von denen die gelesen wurden. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Oder, Vers 17, genauso ist es mit dem Glauben, wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Wir sehen das hier. Wir sehen es in dem Text der Offenbarung. Wir sehen es in Matthäus 7. Wir sehen immer wieder dieses Prinzip der Bibel, die uns sagt, hey, mein lieber Freund, wenn dein Leben nicht deutlich macht, dass du an Christus glaubst, dann kann das sein, dass dein Glaube gar nicht vorhanden ist. Wenn das, was du tust und wie du lebst, dem widerspricht, wie Jesus ist, dann musst du dich fragen, ob dein Glaube tot ist. Und ich finde diese Beispiele sehr, ich finde es manchmal verwirrend, wenn man sowas alleine liest. Ich weiß ja, dass selbst Luther Probleme mit Jakobus hatte, ja, weil hier solche Sachen stehen wie, kann der Glaube denn als solcher jemanden retten. Das ist ja, hier geht's ja, das ist eine krasse Aussage, so wenn man die so alleinstehend sieht. Ja, wir wissen ja immer wieder, wir sagen, wir Christen im Evangelium, ja, nur der Glaube rettet. Das ist ja gerade das Evangelium, nicht du, sondern nur der Glaube. Und jetzt sagt Jakobus, kann der Glaube denn als solcher retten? Und wie bringen wir das zusammen? Weil es gibt ja auch Verse wie zum Beispiel Galater 2, Vers 16, und da wird das nochmal unterstrichen, weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Ich bringe diese Verse einfach, um euch diese Spannung einmal kurz zu zeigen oder um euch das zu erklären, dass hier eigentlich gar keine Spannung ist. Jakobus sagt, sogar die Dämonen glauben, aber komischerweise zittern sie. Die haben Angst vor Gott. Irgendwas stimmt hier doch nicht, ja? Und das, was Jakobus uns einfach sagen möchte, ist, Glaube ist nicht gleich Glaube. Es gibt toten Glauben und es gibt lebendigen Glauben. Und ja, die Bibel sagt uns immer wieder, nur der Glaube rettet. Nur der Glaube, nur durch Glauben wirst du gerettet. Amen. Aber das muss auch echter Glaube sein. Wenn das toter Glaube ist, dann rettet er dich nicht. Und deine Werke zeigen einfach nur, was für ein Glaube das ist. Ist er tot oder lebendig? Die Werke retten dich auch nicht. Das sagt auch nicht Jakobus. Das sagt niemand in der Bibel. Kein Werk wird dich retten. Die Werke sind ein Indikator. Anhand der Werke wird beurteilt, aha, der Glaube ist da. Und zwar der Glaube, der rettet. Ich hoffe, das ist irgendwie verständlich. Ich bringe mal noch ein Beispiel aus der Bibel. Die gute Frau in Markus 14. Da ist eine Frau, die kommt mit so einem Fläschchen voll Öl. Das ist Nadelöl, sagt mir persönlich nichts, soll aber sehr wertvoll sein. Und wir lesen da, dass dieses Öl 300 Denare wert ist. Und wenn ein Denar ein Tageslohn war, und wenn wir das Ganze auf unsere heutigen Tageslöhne berechnen, dann kommen wir so Pi mal Daumen auf circa 50.000, 30.000 Euro hin. Ja, das war dieses Öl wert. Und diese Frau kommt mit diesem Öl und salbt Jesus mit diesem Öl, weil sie Jesus eine besondere Ehre erweisen möchte, weil sie ihm zeigen möchte, wie wertvoll er ihr ist. Und sie verschwendet diese 50.000 Euro einfach für Jesus. Und jetzt könnte man sagen, ja, Jesus lobt sie dafür. Ja, er sagt in Vers 6 dann, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Jesus findet das gut. Und jetzt fragt man sich, ja, hat diese Tat, dieses Nadelöl, hat es sie jetzt gerettet von ihren Sünden? Hat sie quasi für 50.000 Euro sich ein Ticket in den Himmel gesichert? Nein, das ist, aber dieses Werk, was sie getan hat, lässt alle erkennen, ey, für diese Frau waren 50.000 Euro nicht zu schade. Wahrscheinlich glaubt sie wirklich an Christus. Also wenn jemand dazu bereit ist, es ist ein Werk, das darauf hindeutet. Aber dieses Öl und das Opfern davon hat sie nicht gerettet. Ja? Einfach nur als Beispiel und um das nochmal auf den Punkt zu bringen, Epheser 2, Vers 8 und 9, aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und mit diesem Wissen wollen wir an diesen Text in Sardes gehen und wir wollen wissen, ja, wann zählt man denn als geistlich tot? Und wenn wir jetzt an Jakobus und all das denken, dann merken wir, du zählst als geistlich tot, wenn dein Glaube sich nicht auf dein Leben auswirkt. Wenn dein Glaube nicht mehr als eine schöne Fassade ist. Und ich möchte, dass du dir drei Fragen heute Morgen stellst, um zu gucken, ob du geistlich tot oder lebendig bist. Du kannst dich ja überprüfen. Und die erste Frage ist, welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben? Wo ist er so in deinem Leben? Steht er irgendwo an der Außenlinie? Kann er ab und zu mal reinschreien in dein Spielfeld? Oder hörst du ihn eigentlich gar nicht? Jemand sagte mal so einen tollen Satz, Jesus spielt in meinem Leben keine Rolle. Er ist der Regisseur. Das ist eigentlich die richtige Antwort. Ja, welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben? Lebst du seinen Traum oder lebst du deinen Traum? Baust du dein Reich oder baust du Jesu Reich? Das ist eine total wichtige Frage nach der Bedeutung von Christus in deinem Leben. Weil das hat große Auswirkungen auf deine Werke, auf das, wie du lebst. Zweite Frage, und das ist schon bei den nicht vollendeten Taten angeklungen, hast du eine lebendige Beziehung zu Jesus? Ich glaube, ich muss euch gar nicht so viel über Beziehungen erzählen, ja, aber so ganz kurz, eine Beziehung lebt davon, dass man miteinander spricht. Ich glaube, das kann hier keiner leugnen. Ja? Man muss miteinander reden, man muss einander zuhören. Und eine Beziehung lebt auch davon, dass man sich einander anvertraut, dass man sich verletzlich macht, dass man sich öffnet. Das ist eine Beziehung. Ja? Man ist in Kontakt, im Gespräch miteinander. Und die Frage ist, wie sieht so dein Beziehungsleben mit Jesus aus, wenn du Christ bist? Ich hoffe, dass deine Gebete weit darüber hinausgehen, nur am Tisch das auswendig gelernte Gebet zu sagen. Oder kurz vorm Schlafen gehen, noch schnell ein Gebet hinterherzuwerfen. Ich hoffe, dass du eine lebendige Beziehung zu Jesus hast, weil das sehr viel darüber aussagt, dein Glaube lebendig oder tot ist. Denn auch das wirkt sich natürlich auf deine Werke aus. Und dann ist da noch der Umgang mit der Sünde. Und das ist etwas, was ich hier aus dem Vers 4 nehmen möchte. Da steht, Jesus sagt dieser Gemeinde, du hast einige wenige Namen, auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben und sie werden mit dir wandeln in weißen Kleidern, mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert oder sie sind es würdig. Also, hier sind scheinbar Menschen, die gehen richtig mit der Sünde um. Und Jesus nimmt hier dieses Bild vom weißen Kleid. Ja, ich hab zufällig hier ein weißes T-Shirt angezogen. Ja, ich weiß nicht, wie du so damit umgehst, wenn du auf einmal so einen richtig fetten Kaffeefleck da drauf hast. Sagst du dann, ja, kein Problem, ich gehe da mal zur Arbeit. Oder guckst du, ja, so kann ich nicht rausgehen. Ziehst dich um, ja, schmeißt das Ding in die Wäsche, guckst, dass du ein sauberes T-Shirt hast. Und das ist eigentlich auch der Punkt, wie gehst du mit Sünde um? Bist du jemand, der die Sünde einfach duldet, den Kaffeefleck? Dass du dich damit abfindest und sagst, ja, ich weiß, hier weiß ich ganz genau, hier sündige ich, hier lebe ich ohne Jesus, aber das ist ja nicht so schlimm. Damit komme ich klar und ich glaube, dass Jesus das auch nicht so schlimm findet. Oder bist du jemand, der gegen die Sünde kämpft und der sagt, oh Mann, was habe ich nur getan? Danke, Jesus, dass du dafür gestorben bist, auch dafür. Danke, dass du mich frei gemacht hast. Vergib mir, dass ich hier gesündigt habe. Dass du jemand bist, der in der Heiligung lebt. Danach trachtet, rein zu sein, diese weißen Kleider zu haben, die dir Jesus als Christ ja auch geschenkt hat. Ja, es geht hier nicht um Perfektion, es geht hier nicht darum, nie zu sündigen. Das hat hier niemand von denen. Es gibt keinen Menschen, der nie sündigt. Darum geht es nicht. Es geht darum, wie gehst du damit um? Das ist das Entscheidende. Und 2. Korinther 7, Vers 1 sagt es sehr treffend, deshalb wollen wir uns von allem fernhalten, was uns in unseren Gedanken und in unserem Tun beschmutzt. Ja, wieder das Bild beschmutzen, die Sünde, und wollen in Ehrfurcht vor Gott ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Und das ist eine Sache, die mit Aktivsein verbunden ist. Du musst schon aktiv sein. Du musst dich schon fernhalten. Ja, es ist Christus, der dich heilig macht, aber du musst dich gegen die Sünde wehren. Du bist halt kein Sklave der Sünde mehr. Du kannst Nein sagen zur Sünde und das wird auch von dir erwartet. Du hast diese Verantwortung, dagegen anzukämpfen. Und dieser Umgang mit Sünde, der zeigt sehr viel darüber aus, wie du geistlich stehst. Und das möchte ich dir mitgeben. Und vielleicht hast du bei allen drei Punkten gemerkt, oh Mann, du bist geistlich tot. Dann kann dir der zweite Punkt helfen, denn Jesus sagt der Gemeinde ja auch freundlicherweise, was sie zu tun hat, um aus diesem schlechten Zustand rauszukommen. Jesus schreibt diesen Brief ja nicht, weil die Gemeinde jetzt verdammt ist und es keinen Ausweg mehr gibt. Gerade deshalb schreibt Jesus ja den Brief, weil die Gemeinde ihm wichtig ist, weil er ihr sagen möchte, liebe Gemeinde, es ist noch Zeit und euer Zustand ist katastrophal, aber weil ich euch liebe, will ich euch doch helfen. Und deshalb schreibe ich einen Brief an euch und ich möchte euch sagen, was ihr tun müsst. Und ich lese Vers 3, so denke nun daran,
wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tu Buße. Das ist, was Jesus der Gemeinde sagt. Er geht sehr, sehr interessant daran. Man könnte jetzt sagen, Jesus, warum sagst du ihnen nicht, liebe Gemeinde, tu mal bessere Werke? Liebe Gemeinde, deine Werke sind nicht vollendet, mach mal vollendetere Werke. Aber Jesus macht das anders. Er sagt hier, er fängt damit an und sagt, denke nun daran, wie du empfangen hast. Das ist der allererste Hinweis, den Jesus hier gibt, der allererste Befehl, denke daran, was du empfangen hast und dann befolge, was du von Jesus gehört hast und tu Buße, also kehre um. Und vielleicht fragst du dich ja, was hat die Gemeinde denn empfangen? Was soll das sein? Hat die ein schickes Gemeindehaus empfangen? Was hat sie bekommen? Und es ist eigentlich ganz einfach. Sie hat mal das Evangelium empfangen. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dieser Brief, der wurde ungefähr, in meiner Bibel steht hier so im Vorwort, 94 bis 96 nach Christus geschrieben. Das heißt, also Jesus war schon gestorben und auferstanden und hier ist ungefähr die zweite und dritte Generation von Christen da. Also Menschen, die schon den Tod von Jesus da nicht dabei waren. Sie haben es quasi aus zweiter und dritter Hand gehört und leben jetzt so ihren Glauben. Sie sind nicht mehr die Jünger, die voll mit Jesus mitgegangen sind, und so kann das Evangelium schnell in den Hintergrund rücken. Es kann schnell vergessen werden, was Jesus für sie getan hat. Es ist nicht mehr so in Erinnerung. Was war das eigentlich? Was hat es mit diesem Evangelium auf sich? Und Jesus sagt ihnen, Leute, es ist so wichtig, dass ihr euch an das Evangelium erinnert. Dass ihr euch bewusst macht, was da am Kreuz passiert ist. Und vielleicht sitzt du hier und du denkst so, ja, das Evangelium, das ist ja auch das, was mich immer in den Predigten so nervt. Ich habe das ja so oft schon gehört, aber warum wiederholen die das immer? Warum immer dieses Evangelium? Warum sagen die, ja, Jesus ist gestorben und auferstanden? Und dann dieses Abendmahl, als ob ich vergesse, was Jesus für mich getan hat. Und dieses Denken ist nicht richtig. Du kannst dir alle Briefe von Paulus anschauen. Und es ist interessant, ich nenne dir mal einen Brief, den Römerbrief. Der hat 16 Kapitel, wenn ich mich nicht täusche. Und 11 Kapitel, weißt du, wovon die handeln? Vom Evangelium. Von diesen 16 Kapiteln nimmt Paulus sich für 11 Kapitel Zeit und erklärt diesen Römern, dieser Gemeinde, der in Rom oder wo auch immer, was Jesus für sie getan hat. Bevor er anfängt, ihnen zu sagen, was sie anders machen sollen, bringt er ihnen das Evangelium und dann erst sagt er ihnen in Kapitel 12, ich ermahne euch nun, wegen dem, was Jesus für euch getan hat, dass ihr für ihn lebt. So macht das Paulus. Er erinnert sie an das, was Christus getan hat und möchte, dass sie jetzt deshalb für ihn leben. Das Evangelium ist entscheidend für die Christen. Auch für die Nichtchristen, aber auch für dich als Christ. Dass du dir bewusst machst, was Gott für dich getan hat am Kreuz. Ich möchte ein Beispiel vorlesen von einem Pastor, was er erlebt hat mit dem Evangelium. Er sagt, damals saß ein junger Mann in meinem Büro. Aufgewachsen in einer christlichen Gemeinde, erzählte er mir sichtlich bewegt seine Geschichte. Sein Vater war schwerster Alkoholiker. Er hatte die Familie im Stich gelassen, als der junge Mann noch ein kleines Kind gewesen war. Inzwischen, vom jahrzehntelangen Alkoholkonsum stark gezeichnet, war nicht abzusehen, wie lange der Vater noch leben würde. Der junge Mann bekannte mir in aller Offenheit, all die Jahre habe ich meinen Vater zwar nicht gehasst, aber ich habe ihn voller Selbstgerechtigkeit verachtet und mich für ihn geschämt. Nur mühsam konnte er die Tränen unterdrücken. Seine Worte haben sich tief in mir eingebrannt. Der junge Mann sagte, die ganze Zeit wusste ich, dass Gott möchte, dass ich meinen Nächsten, ja sogar meine Feinde liebe, also auch meinen Vater. Die Maßstäbe Gottes waren mir bekannt, aber ich konnte sie nicht leben. Erst in den zurückliegenden Monaten hatte er angefangen, das Evangelium tiefer zu verstehen und die Gnade Gottes wirklich zu erfassen. Und das veränderte sein Herz. Schließlich sagte er mit gebrochener Stimme, Ich bin vor Gott zusammengebrochen und habe zu ihm gesagt, wenn du, Herr, angesichts meiner Sünde so gnädig zu mir bist, wie kann ich dann nicht gnädig mit meinem Vater umgehen? Wenn du mir vergibst, wie kann ich ihm dann nicht vergeben? Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber ich will meinem Vater von jetzt an ein liebevoller Sohn sein. Haben wir gemerkt, was der Schlüsselmoment war? Der Schlüsselmoment bestand darin, dass er verstanden hat, was Jesus für ihn getan hat. Und das hat ihn beflügelt, seinem Vater zu vergeben und ihn zu lieben. Der Pastor hätte ihm noch tausendmal sagen können, lieber Junge, du musst deinen Vater lieben. Du musst deinen Vater lieben. Du musst, aber es steht aber da drinne. Aber das hätte ihn nicht verändert. Aber als er verstanden hat, was Christus für ihn getan hat, hat das ihn verändert. Und mit dieser Strategie geht Jesus auch an diese Gemeinde. Er sagt ihnen, liebe Leute, denkt daran, was, wie viel ihr mir bedeutet und was ich für euch getan habe. Das ist das Geheimnis. Spurgeon sagte mal, als ich Gott noch als Tyrannen betrachtete, hielt ich meine Sünde für eine Bagatelle. Aber als ich ihn als Vater kennenlernte, trauerte ich darüber, dass ich mich überhaupt jemals gegen ihn aufgelehnt hatte. Wenn ich das Gefühl hatte, Gott und sein Gesetz seien hart, da fand ich es einfach zu sündigen. Aber wenn ich vor Augen hatte, wie freundlich, gütig und überfließend barmherzig Gott ist, da schlug ich mir an die Brust und dachte, wie konnte ich nur jemals gegen den rebellieren, der mich so sehr geliebt hat und mein Bestes will. Merkst du diesen Wechsel? Wie wichtig es ist zu sehen, was Gott von dir möchte und wie Gott zu dir ist. Ja, es ist, ich kann das auch auf meinen Sohn münzen. Ja, solange er immer nur mir gehorcht wegen der Strafen, die ich ihm gebe, ist nichts Gutes passiert eigentlich. Aber wenn er irgendwann anfängt, sich im Gottesdienst zu benehmen, weil er weiß, wie sehr sein Papa ihn liebt und weil er das tut, um seinen Papa unter anderem nicht zu verletzen und weil er gemerkt hat, was für ein großer Gott ist, dem wir begegnen, dann ist das eine ganz andere Sache. Aber wenn er das nur tut, weil ich ihm angedroht habe, dass er nachher kein Fernsehen mehr gucken kann, da ist der Effekt nicht so erreicht, versteht ihr? Das ist, worum es geht. Das ist, denke daran, was du empfangen hast. Denk daran, wer ich bin, wer Christus für dich ist. Und dann bewahre es, dann tu es auch, dann folge, dann mach die Werke. Ja, ich will ja nicht sagen, wir sollen keine guten Werke machen. Das will die Bibel nicht sagen. Aber warum? Das Evangelium sagt dir, was für ein Mensch du bist. Du und ich. Und dass wir nicht anders können, als unvollendete Werke zu bringen. Und dass wir nicht anders können, als zu sündigen. Und dass wir deshalb die gerechte Strafe Gottes verdienen. Und Jesus kommt und sagt, genau diese Strafe nehme ich aber auf mich. Und wenn du das begreifst, ist das etwas, was dir hilft, Christsein zu leben. Und deshalb feiert man das Abendmahl, deswegen liest man die Bibel und deswegen brauchen wir Christen einen tieferen Blick fürs Evangelium. Wir müssen mehr verstehen, was unser Herr für uns getan hat. Und deshalb betet Paulus so oft für die Gemeinde und sagt, mein Gebet ist, dass ihr die Breite, Tiefe und Höhe von Jesus erlebt. Er betet das nicht zu unreifen Christen, die alles nur falsch machen. Er betet das für reife Christen, damit sie das verstehen. Und das ist auch mein Gebet für mich und auch euer Gebet darf es sein. Und ich komme zum letzten Punkt. Und es ist interessant. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, was noch für andere Menschen in dieser Gemeinde sind. Guck mal, was Jesus sagt in Vers 4. Du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Und jetzt verspricht er ihnen, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Ist das möglich, dass da Menschen sind, die eben nicht geistlich tot sind? Oder mal anders gefragt, ist es möglich, dass du nicht geistlich tot bist? Kannst du das von dir sagen? Kannst du so sagen, ich bin nicht geistlich tot, ich bin voll lebendig, Jesus wird mir ein weißes Gewand geben, ich werde die Ewigkeit mit ihm verbringen, mein Name wird nicht aus dem Buch ausgelöscht werden und mein Vater, Jesus wird sich zu mir bekennen von meinem Vater. Kannst du das sagen? Kannst du sagen, hey Leute, ich gehöre zu denen, die nicht geistlich tot sind? Oder traust du dich das nicht? Sagst du, ja, aber ich mache ja auch Fehler und so und manchmal mache ich auch Dinge, die sind nicht richtig und so und meinst du, ich gehöre zu denen? Ich will dich fragen, hast du diese Heilsgewissheit? Mein Jugendleiter hat mich damals gefragt, als ich 16 war, er sagte, Anton, wenn du stirbst, wirst du bei Gott sein? Und ich hatte mich mit 11 Jahren bekehrt. Aber ich sagte ihm, boah, ich weiß es nicht, weil manchmal lebe ich so und manchmal mache ich das und ich, um ehrlich zu sein, weiß ich das nicht. Und er sagt, schade, dass du das nicht weißt, weil eigentlich kannst du das wissen. Weil es eben nicht von dem abhängt, wie wunderbar du dein Leben meisterst und wie wenig Sünden du tust, sondern von dem, was Jesus für dich getan hat. Das ist ein wichtiger Blick. Das andere ist falsche Bescheidenheit. Guck mal, ist dir aufgefallen in den Sendschreiben, dass die anderen Gemeinden auch Lob bekommen? Guck mal, in Ephesus sagt Jesus, mach wieder die ersten Werke, die waren gut. Komm zurück zur ersten Liebe, die Werke waren gut. Oder er sagt zu Smyrna, dass sie reich ist, obwohl sie arm ist. Nicht finanziell, sondern geistlich. Er sagt zu Smyrna, legt seine Hand um sie und sagt, gut, weiter so. Ich freue mich über dich, halte durch. Er sagt sogar zu Thyatira, dass die aktuellen Werke noch besser sind als die ersten. Also Moment mal, wenn ich jetzt die Bibel richtig verstehe, dann kann es ja sein, dass wir gute Werke bringen, du und ich. Kann das sein? Wenn die Gemeinden das tun, dann ist es ja wohl möglich. Und das ist so ein Gedanke, der mir persönlich immer schwerfällt, weil ich immer davon ausgehe, ja, aber ich bin doch so ein Sünder, ich mache ja alles falsch und ich bin ja auch so und so und ich krieg's ja auch nicht hin. Ja. Aber in Kolosser 1, Vers 27 steht, dass Christus in mir lebt. Und das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist der Schlüssel dafür, warum diese Gemeinden ja doch gute Werke gebracht haben, die anderen. Und das ist der Schlüssel dafür, warum du mit deinem Leben gute Werke für Christus bringen kannst. Nicht, weil du in der Lage von dir aus bist, sondern weil Christus in dir lebt. Hör mal auf, den Heiligen Geist in dir zu schmälern. Wenn Jesus höchstpersönlich in dir lebt, dann ist es möglich, Dinge zu tun, die Gott gefallen, weil es Jesus ist, der sie vollbringt. Dann kannst du diese Früchte, von denen Galater 5, Vers 22 spricht, bringen, weil Jesus sie in dir bewirkt. Ich möchte uns einfach nur dafür sensibilisieren, ich möchte uns diesen Blick weitergeben, dass wir wissen, hey, ich darf durch Christus geistig lebendig sein. Und warum erzähle ich dir das alles in diesem Detail? Ich möchte dir sagen, ganz einfach, dass du fröhlich sein darfst. Hey, du musst keine Trübsal blasen. Du kannst dich darüber freuen, dass Gott höchstpersönlich in dir lebt und in der Lage ist, durch dich wunderbare Dinge zu tun. Du musst dich ihm zur Verfügung stellen. Aber ich möchte dir sagen, dass du als Christ, du und ich, wir allen Grund haben zu feiern. In Psalm 32, Vers 11 werden wir aufgefordert, freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten. Es gibt es Gerechte? Ja, weil Christus gerecht macht. Und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens. Leute, ich will, wenn ihr heute nach Hause geht, macht euch das bewusst oder auch schon hier im Gottesdienst. Jesus, ich habe allen Grund zur Freude und das Verrückte ist, diese Freude kann mir ja niemand nehmen. Weil das ja noch nicht mal von mir abhängig ist. Du darfst glücklich sein. Ja, die Leute können dir antun, was sie wollen. Sie können dich kaputt machen. Aber das, was Jesus dir gegeben hat, kann dir niemand wegnehmen. Niemand kann deine Freude klauen, die Christus dir schenkt. Und deshalb sagt er dieser Gemeinde, ihr Lieben, freut euch. Weiße Kleider, ewiges Leben. Gerecht vor Gott, weil ich meine Gerechtigkeit rechne ich euch an. Durch Christus und nicht durch uns. Amen. Lasst mich noch beten und ja, dazu aufstehen. Lasst uns dazu aufstehen und dann singen wir noch. Großer Gott, es ist so schwer irgendwie, finde ich, für mich oder für uns Menschen zu fassen, diese Grenze zwischen dem, was du tust und was wir tun. Ja, dass wir von uns aus so unfähig sind, auch nur irgendetwas Gutes zu vollbringen. Und dass Paulus sagt, dass in ihm nichts Gutes wohnt, außer du. Und gleichzeitig wohnst du nun mal in uns. Und du machst Großes und du möchtest Großes tun. Du möchtest uns bereichern und du sagst uns, dass wir allen Grund haben, uns zu freuen, wenn wir mit dir leben und wenn wir nicht geistig tot sind. Und ich bete, dass du uns diese Freude mehr bewusst machst, dass du uns das Evangelium und die Bedeutung mehr bewusst machst. Wir sind so blind dafür. Es tut mir so leid, Vater, dass ich so wenig Freude darüber habe. Und ich bitte dich für mich und für uns, dass du uns die Augen öffnest für das, was du durch deinen Sohn am Kreuz vollbracht hast. Und ich bete auch für diejenigen im Raum hier, die keine vollendeten Werke bringen, weil sie Christus nicht haben, dass sie lebendig werden, dass sie sich zu dir bekehren, dass sie an das Evangelium glauben und dir nachfolgen. Amen.